Wie Miri gesagt hat, der erste Wert, den wir zusammen anschauen, der heisst befähigen, um andere zu befähigen. Und ich denke, am Anfang bringe ich einfach nochmal die 6 Werte, die wir jetzt da werden, die nächsten paar Wochen miteinander anschauen. Der Cousin hat eine wunderschöne Veranschaulichung dazu gemacht. Also befähigen, um zu befähigen, das ist der, den wir heute anschauen. Und dann noch so in der nächsten Woche, wie das läuft. Wir werden dann nächste Woche, 5. Februar, werden wir eine sogenannte Living Vision machen. Das heisst, es ist nicht ein normaler Gottesdienst, sondern wir werden etwas Interaktives machen, etwas, wo denkt ist, dass wir zusammen kommen und zusammen erarbeiten, wie wenn wir in Zukunft den Wert leben, befähigen, um zu befähigen. Also nächsten Sonntag geht es nochmal um den. Und nachher geht es so weiter, immer im 2-Wochen-Takt. Die Woche darauf ist dann der Wert beziehungsorientiert. Dann haben wir die Woche darauf, also 2 Wochen darauf, den Wert gesendet. Und dann nochmal Nächstenliebe praktisch leben. Dann nochmal 2 Wochen später den Wert Kreativität und pionierhafte Projekte. Und dann am Schluss Gott zentriert. Der Wert, der eigentlich der wichtigste ist, oder der, der alle zusammenfasst. Jetzt kommt man sich die Frage, ja, sollte der nicht am Anfang stehen? Warum haben wir ihn am Schluss? Wir haben ihn am Schluss, weil er in dem Sinn, weil alles wie auf den herführt, weil alles eigentlich in dem wie zusammengefasst ist. Also lass uns jetzt starten mit dem Wert befähigen, um zu befähigen. Ich habe mir mal überlegt, Gott ist der Schöpfer vom ganzen Universum. Gestern hat man wieder mal Sterne gesehen am Himmel. Und dann, wenn man die so sieht und sich denkt, was das für Distanzen sind, was das für ein gewaltiges Universum ist, und Gott ist der Schöpfer von dem. Er steht noch über dem. Er ist der Macher. Also ich finde das gewaltig, oder? Und dann hat er die Welt geschaffen, die absolut munzig klein ist, zum verschwinden klein in dem Universum, und gleich für uns ist sie gross. Wir brauchen lang zum rundum laufen, zum Beispiel. Und dann sind wir noch da. Die kleinen Menschen auf dem relativ grossen Planet Erde. Und er, der Schöpfer vom Universum, hat sich entschieden, ich werde so ein kleiner Mensch. Ich finde nur schon diesen Fakt eigentlich mega erstaunlich. Warum sollte er das machen? Weil wir im Herzen sind. Irgendwie. Weil er einen Plan hat mit uns. Ist er so ein kleines Menschli geworden? Und dann ist er so ein kleines Menschli in einem damals relativ unbedeutenden Stückchen Erde, heutigen Israel, oder? Wenn schon, dann gehst du doch ins Zentrum der Welt macht, oder? Wenn du schon der Gott bist. Aber bist am Rand des Römischen Reichs irgendwann in ein unbedeutendes Städtchen gekommen. Auch in dieser Region, nicht einmal in die Hauptstadt, sondern irgendein Nebenstädtchen, das keine Bedeutung hat in dieser Zeit, außer ein paar alte Verheißungen, die auf das gezeigt haben. Und dort kommt er auf die Welt. Und nachher, 30 Jahre später, wo er eigentlich 30 Jahre, mehr oder weniger außer 2, 3 Ereignisse, einfach in völliger Stille verbringt, ein relativ normales Leben führt. Gott, oder? Der Gott vom Universum. Haltet es einfach 30 Jahre aus auf diesem Planet. Einfach ein bisschen aufwachsen und ein bisschen Sachen mit Holz und Stein bearbeiten und Häuser bauen und mit seinem Vater unterwegs sein. Ich finde das erstaunlich, oder? Und dann wird er ungefähr um die 30. Und dann beginnt das, was wir als öffentliche Wirksamkeit Jesu Christi bezeichnen. Oder auch Theologen oder so. Geschwollen nennen zwischen niemand. Also öffentliche Wirksamkeit, oder? Er tritt öffentlich auf, er redet zu den Menschen, er ist mit ihnen unterwegs. Und wenn wir dann so hören, oder öffentliche Wirksamkeit von Jesus, dann haben wir meistens so diese Szenen im Blick. Oder so, die Speisung der 5000 Menschen, wo er ein gewaltiges Wunder vollbracht hat, wo er wirklich die meisten hat es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Die hat einfach gedacht, der hat einen riesen Foodtruck dabei und beliefert uns mit Essen. Und ich weiß nicht, ob die in der hintersten Reihe mitbekommen haben, dass das ein Wunder war. Auf jeden Fall, oder diese Szene, oder auch sehr berühmt aus Jesus' im Leben, die Bergpredigt, wo er auch wahrscheinlich vor Hunderten, vielleicht Tausenden Menschen redet, predigt. Also die Bilder sind aus dem Mittelalter ungefähr. Darum sehen die Häuschen aus eher wie mittelalterlich als wie vor 2000 Jahren. Und diese Bilder haben wir meistens im Kopf. Wenn wir denken, Jesus zieht umeinander, er tut Wunder. Es war meistens begleitet mit vielen Leuten. Aber wenn man das Evangelium mal ein bisschen sorgfältig liest, merkt man, der grösste Teil seiner Zeit war nicht so gewesen. Der grösste Teil von seiner Zeit hat mehr so ausgesehen. Weil der grösste Teil von seiner Zeit hat Gott, der Schöpfer vom Universum, der ein Mensch geworden ist, mit 12 Jungs verbracht. Also ich finde das erstaunlich. Der ist in 3 Jahren mit denen durchs Land gezogen. Und von diesen 12 hat er sogar noch 3 gehabt, die ihm sozusagen noch näher gestanden ist, wo er noch näher an sich hergelassen hat. Wer ist das gewesen? Die 3 engsten Freunde von Jesus? Petrus, Johannes und Jakobus, genau. Der Bruder von Johannes. Was da dabei der Andreas denkt, der Bruder von Petrus, weiß ich nicht. Die sind so 4 gespannt, die am See Genezareth Fisch gefangen haben und so. Oder? Und dann hat sie alle 4 gerufen. Und dann nimmt er einfach die 3 als seine engsten Freunde. Ist jetzt egal. Okay, er hat 3 engste Freunde. Es gibt ein paar Ereignisse. Also seine 12 sind eigentlich immer dabei. Ausser er geht allein auf den Berg beten. Mit seinem Vater reden. Dann ist eigentlich nie jemand anderes dabei. Und dann gibt es ein paar Ereignisse, wo er nur die 3 mitnimmt. Immer ganz besondere Ereignisse. Zum Beispiel eine Szene, wo er auf einen Berg aufsteigt und dann wird er verhüllt von einer Wolke und er bekommt ein weiss strahlendes Gesicht und sie kommen überhaupt nicht raus und dann kommen so Gestalt und sie wissen, es ist der Mose und der Elia irgendwie aus dem Jenseits können sie zu Jesus und dann reden die miteinander und der Petrus sagt, super, wir können doch ein paar Hütten bauen und Jesus sagt, du hast es nicht gecheckt, dass es da gerade abläuft und dann gehen sie wieder und dann geht er wieder mit ihnen runter und interessant ist, der Petrus schreibt nachher in seinem Brief von dem Ereignis. Wenn du mal lesen, 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, schreibt er von dem, wir sind mit ihm auf dem Berg gewesen, wir haben das miterlebt. Und das finde ich wirklich faszinierend an Jesus, an Gott, wie er seine Zeit verbracht hat, hier auf dem Planet. Ich hätte das wahrscheinlich anders geplant. Ich hätte wahrscheinlich einen Stage-Manager organisiert, oder? Ja, wo möglichst viele Events geplant hat, damit möglichst viele Leute möglichst die Botschaft von Gott hören können. Jesus hat einen anderen Weg gewählt. Er hat den Weg gewählt vom, ja, zum das Wort aufgreifen, von der Befähigung. Er hat die Jünger, er hat einfach denen weitergegeben. Er sagt, ich gebe euch nur das weiter, was ich vom Vater gehört habe. Ich tue nur das, was ich den Vater gesehen tue. Und er hat ihnen nach und nach zu verstehen gegeben, dass alle die Erwartungen, alle die Verheißungen, die im Volk Israel so gelagert waren, dass die sich kumulieren in ihm, dass die in ihm zusammenkommen. Und sie haben es nach und nach ein bisschen begriffen. Und dann geht er. So, das ist mal Gott, der auf die Erde kommt. Und dann sehen wir seine Nachfolgerschaft. Unter anderem ein Typ, der Paulus. So einer der bekanntesten Nachfolger von Jesus. Einer von denen, der am meisten bewirkt hat, wenn man das so sagen kann. Wo man viel von ihm weiß. Vielleicht ist über ihn auch am meisten geschrieben. Darum weiß man viel von ihm. Man weiß aus anderen Quellen, dass andere genauso viel unterwegs waren und viele Gemeinden gegründet haben. Und der Paulus, was hat er gemacht? Er hat von Gott den Auftrag bekommen, gang zu den Nationen, zu den anderen Völkern und erzähle ihnen von dieser befreienden Botschaft von Gott. Dass der Messias von den Juden gekommen ist und dass die Rettung auch für die anderen Völker gilt. Gut, dann geht er. Und eigentlich, wenn man so die Apostelgeschichte liest, hat man das Gefühl, das ist eine relativ One-Man-Show. Oder? Er zieht umeinander, gründet Gemeinden, das heisst meistens einfach, und Paulus, meistens so, und Barnabas oder und Silas und so, gingen und da und gründeten die Gemeinden und so weiter, besuchten die Christen dort. Wenn man in sein Leben studiert und das so ein zusammensetzt, aus seinen Briefen, die er schreibt, aus seinen Begebenheiten, die man aus der Apostelgeschichte liest, merkt man, der war permanent umgeben von vielen Leuten. Zum Beispiel im Römerbrief am Schluss hat er eine ganze Grußliste, wo er sozusagen eine Art wie sein Mitarbeiterstab Grüße ausrichtet von denen an die Gemeinde in Rom. Und das sind jenste Leute. Leute, die man zum Teil nie mehr etwas davon gehört sonst im Neuen Testament. Und dann gibt es ein paar besondere, wo man besser kennt, weil sie oftmals vorkommen. Zum Beispiel der Barnabas oder der Silas oder der Timotheus. Und auf den Timotheus möchte ich ein bisschen näher eingehen, weil das ist mega spannend, was mit dem passiert ist. Er ist so umgezogen, hat Gemeinde gegründet und nachher hat er einen gefunden, einen jungen Mann, wo er gewusst hat, dem seine Eltern sind schon tiefgläubig und seine Großmutter, also nein, seine Mutter und seine Großmutter. Und es heisst, er hätte einen guten Ruf. Also irgendwie die Leute haben gut von ihm geredet. Guten Charakter. Was macht der Paulus? Er sagt, Timotheus, komm mit mir mit. Und er nimmt ihn mit. Überall her. Und er nimmt ihn nicht nur mit. Es gibt ein paar wenige auffallende Ereignisse, wo er den Timotheus zurücklässt. Und er lässt ihn zum Beispiel einst zurück, wo er, der Paulus, praktisch getötet worden ist, weil er den neuen Glauben weitergegeben hat. Er flüchtet dann und sagt dem Timotheus, bleib du noch ein bisschen in dieser Stadt. Und man denkt dann so, ja, der chillt dann einfach noch in dieser Stadt. Aber das ist eine Stadt, die gerade drauf und dran ist, von der Verfolgung überrollt zu werden, oder? Also das ist nicht einfach, das ist ein riesen Vertrauen, das der Paulus am Timotheus ausspricht. Bleib du noch dort, stärke die Gläubigen, die dort sind, die zum Glauben gekommen sind. Oder einst beauftragt er ihn sogar, ganz viel Geld an einen anderen Ort zu bringen. Und das ist auch ein Ausdruck von einem grossen Vertrauen. Und nachher kommt ein Satz, der jetzt vor allem für den Wert von Befähigen um zu befähigen zentral ist, wo er an Timotheus schreibt. Der Paulus schreibt ganz wenige von seinen Mitarbeitern, nämlich zwei. Vielleicht hat er mehr geschrieben, aber die drei Briefe sind uns erhalten. Zwei Briefe an Timotheus und ein Brief an Titus. Und dann noch ein Brief an Philemon, aber das ist nicht in dem Sinne ein Mitarbeiter von ihm gewesen. Und er schreibt dem Timotheus zwei Briefe. Und wenn du die Briefe liest, dann merkst du, der Paulus hat den geliebt. Er hat sein Leben für den hergegeben. Und andererseits auch. Der Timotheus hat auch für ihn sein Leben hergegeben. Also es war eine ganz enge Gemeinschaft, die hier gelebt haben auf dieser Reise. Und er schreibt dem Timotheus im zweiten Timotheusbrief. Und der zweite Timotheusbrief ist eine Art wie, man könnte sagen, das Vermächtnis von Paulus. Er ist kurz vor seinem Tod geschrieben, höchstwahrscheinlich, wenn man das so ein bisschen rekonstruieren kann. Und er schreibt dort an Timotheus sozusagen noch wie ein Art sein Testament. So, er sagt, hey, ich habe jetzt meinen Lauf vollendet. Schau, ich habe den Glauben bewahrt bis zum Schluss. Es ist viel abgegangen in meinem Leben, aber ich habe jetzt den Lauf vollendet und ich freue mich jetzt auf das, was kommt in der Gegenwart von Christus. Und dann sagt er am Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, wieder andere zu lehren. Also was macht der Paulus da? Er sagt dem Timotheus, das, was ich dir weitergebe, wenn ich mich in dich investiert habe, all das, was du mit mir miterlebt hast, all das, was ich mit dir geredet habe über den Messias, über was es heisst, in seiner Nachfolge zu sein, behalte das nicht für dich. Gib es weiter. Aber gib es nicht einfach irgendwelchen weiter, sondern gib es an Leute weiter, die es auch wieder weitergeben an wieder andere. Also er setzt eine Art, wie so einen, ich könnte sagen, einen Kreislauf von der Multiplikation in Gang, oder? Obwohl das nicht der Paulus war, der den in Gang gesetzt hat, sondern ich glaube, Jesus hat den in Gang gesetzt. Oder wir können sagen, Jesus ist die Erfüllung von einem Glauben, wo das eigentlich völlig normal ist. Weil im jüdischen Glauben ist das jahrhundertelang so gelaufen, dass man weitergegeben hat, dass man das, was man gehört hat, weiterverzählt hat. Und so sich Sachen auch gemerkt hat, vor allem, wo Sachen auch noch nicht aufgeschrieben sind. Also das ist wie eine ganz normale Dynamik, die da abgeht. Und der Paulus sagt dem Timotheus, hey, mach das ganz bewusst. Investiere dich in andere Menschen. So dass es Frucht bringt, so dass es wie nachher noch wieder weitergeht. Also Jesus, der Paulus befähigt in dem Sinne Timotheus auch wieder andere zu befähigen, das Gleiche wieder zu machen mit ihm. Und ich würde es so spannend finden, wenn die Apostelgeschichte noch ein bisschen weiter gehen würde. Oder wenn man noch 100 Jahre weiter könnte lesen, was denn da so passiert ist. Eben, was denn mit diesen Timotheusern und Titusern und so weiter passiert ist. Was die nachher da, wo die nachher rumgezogen sind und wie die nachher gelebt haben, die nachher auch wieder Junge mitgenommen haben und so weiter. Was es auf jeden Fall beim Timotheus ausgelöst hat, weiss man nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus anderen Schriften, die dann kurz darauf abgeschrieben worden sind. Oder zum Teil im Abstand von 50 oder 100 Jahren. Was allerdings in der Antike jetzt nicht mega viel Zeit ist. Zum Beispiel der Eusebius von Caesarea, das ist so ein Kirchenhistoriker, der schreibt, der Timotheus, der ist mit dem Paulus umgezogen und ist später nachher der Bischof von Ephesus geworden. Und Bischof, das ist nicht so das, was wir heute kennen aus der katholischen Kirche mit Bischof, sondern ist mehr oder weniger ein Gemeindeleiter gewesen, der gleichzeitig auch noch die Aufsicht hatte auf andere Gemeinden. Also, der Art nach ist es schon etwas Gleiches, aber es ist dann nicht ein offizielles Amt gewesen. Also, der Timotheus, ich glaube, er hat das sich zu Herzen genommen, was der Paulus ihm geschrieben hat. Und dann ist er sogar gestorben für Jesus. Also, sie haben ihn umgebracht in Ephesus, ein paar Jahrzehnte später. Er hat sein Leben gelassen für den Glauben, den er entdeckt hat durch seine Großmutter, durch seine Mutter, den er nachher entdeckt hat, wie der lebt, wo er mit dem Paulus unterwegs war. Und Ephesus ist während seiner Zeit, wo er in dem Sinne Pastor war und auch nachher noch, wirklich ein Zentrum von der Christenheit in Osteuropa, könnte man sagen. So wird mal einfach zwei solche Blickwinkel auf die Bibel, was wir da so sehen zu dem Befähigen. Und jetzt wird zweiter Teil, was heisst das jetzt für uns? Als Gemeinschaft, wo mit Jesus unterwegs sind, wo Gott am Kennenlernen sind, was heisst das für uns? Also ich finde es spannend, dass wir immer, eigentlich egal was man im Glauben anschaut, wir sind immer einerseits Empfangende und andererseits Weitergebende. Aber wichtig ist die Reihenfolge. Wir sind immer zuerst Empfangende. Das betont das Neue Testament von vorne bis hinten. Hey, Gnade ist euch geschenkt. Ich glaube, das ist auch eines der Alleinstehungsmerkmale vom christlichen Glauben, dass es anfängt mit dem Beschenktsein. Dass es nicht anfängt mit dem Tun, mit dem Machen, mit dem Ich erarbeite mir einen Status vor Gott, damit er zufrieden ist mit mir und mir das gibt, was ich verdiene. Sondern wir sind Beschenkte, wir sind Begnadete. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass das so tief in unsere Herzen rein sinkt. Wir tun nichts, damit Gott uns liebt. Einer hat mal gesagt, wir können nichts dafür tun, dass Gott uns liebt, und wir können nichts dagegen tun, dass Gott uns liebt. Das ist so crazy, oder? Ich denke doch mal. Wir können doch ganz viel tun, dass Gott uns nicht mehr liebt. Und gleichzeitig auch, also ich meine, wenn er unsere vorbildlichen Leben anschaut, oder? Dann muss er doch denken, wow, das beeindruckt mich jetzt, oder? Die Miri, die anderen, wie die leben, oder? Puh, Chapeau, oder? Aber irgendwie, wir können ihn weder beeindrucken noch beleidigen. Weil seine Liebe steht fest und seine Liebe hat sich gezeigt, indem er uns geliebt hat, bevor wir ihn überhaupt daran gedacht haben, ihn zu lieben. Das ist mega wichtig, dass wir das verstehen, dass befähigt sein, dass beschenkt sein, dass begnadet sein, ist immer am Anfang. Ist immer zuerst. Weil sonst haben wir ja gar nichts zum Weitergeben. Sonst produzieren wir irgendetwas aus uns raus, das irgendwie fake ist. Oder wo christlich angehaucht tönt, aber nicht lebt. Wir müssen es erst von ihm bekommen, damit wir geben können. Und wenn wir das dann so anschauen, was es denn mit uns macht, glaube ich, ist das auf eine Art und Weise also ein Generalangriff gegen jegliche Konsumhaltung, die wir irgendwie haben im Christentum, oder? Weil alles, was uns gegeben ist, ist uns anvertraut. Oder Gaben, die wir bekommen haben, Talente, die wir bekommen haben, geistliche Gaben, natürliche Fähigkeiten, sind uns anvertraut, damit wir sie einsetzen. Wir können uns schon auf diesen Lorbeeren ausruhen, die wir bekommen, wenn wir das irgendwie zu unseren eigenen Ehren einsetzen. Das können wir machen. Wahrscheinlich wird es auch Leute geben, die das schön finden. Aber ich merke einfach, wie gerade auch zum Beispiel im 1. Korintherbrief, wo so viel steht über die Gaben, die der Geist uns schenkt und uns verteilt nach seinem eigenen Gutdünken. Der eine gibt er das, der andere gibt er das, der andere das. Dass er die gibt, dass es der Gemeinschaft dient, dass es der Gesellschaft dient, damit es heisst immer wieder zur Erbauung. Zur Auferbauung. Und das Wort ist irgendwie so alt, oder? Wir kennen das kaum. Was heisst das? Das Wort, das dort steht, heisst einfach, ein Haus wird gebaut. Also es ist das gleiche Wort, wie einfach, wenn ein paar Handwerker ein Haus bauen. Für das dienen die Gaben, die wir bekommen haben, oder bekommen. Damit die Gemeinde gebaut wird. Mit all dem, was wir zusammen haben. Und vielleicht fragst du dich, wie. Es gibt die Leute, die ihnen angesehen ist, die haben viel zu geben, aber was habe ich schon zu geben? Irgendwie nichts. Ja, die Gabe, die ich habe, das ist doch nichts wert, oder das hat doch keinen Einfluss, oder das bewirkt doch nichts. Oder dann gibt es sozusagen die andere Seite vom Ross, wo man runterfallen kann, dass man sich völlig überschätzt. Dass man denkt, hey, ich bin die wichtigste Person in diesem Raum, oder? Und wenn es mich nicht würde geben, was würdet ihr überhaupt machen? Also wahrscheinlich wird das alles zusammenkrachen, oder? Das ist wie so die beiden Seiten vom Ross, wo du runterfallen kannst. Und ich glaube, wir müssen fest im Sattel sitzen, um in dieser Metapher zu bleiben, oder? Im Sinn von wissen, was uns geschenkt ist. Welche Gaben wir haben. Und wenn du das noch nicht weißt, find es raus mit Gott. Bleib mit ihm im Gespräch. Ich glaube, er zeigt es uns gern. Und dann das nicht nur wissen, sondern das bewusst auch weitergeben, anwenden, trainieren, brauchen, üben, wie auch immer. Und auch da wieder merke ich, der Geist inspiriert uns dazu. Er gibt uns Ideen. Er gibt uns in dem Sinn Einsatzmöglichkeiten. Ja, und da gibt es Menschen unter uns, die zeigen uns, wie kreativ Gott Menschen geschaffen hat. Und behalte die Kreativität nicht nur für dich, sondern gib sie weiter an andere, die vielleicht auch ein Potenzial merkst, die sind kreativ, damit sie wieder ihre Kreativität können für Gott einsetzen. Und weiter, und weiter, und weiter. Und wenn du merkst, du dienst einfach gerne den Menschen, dann dien einfach von freiem Herzen den Menschen und nimm noch andere mit, damit sie mit dir zusammen den Menschen dienen. Oder wenn du merkst, dass du dass du immer wieder so Erkenntnis von Gott bekommst und das gerne weitergibst. Nimm mal jemanden mit ins Gebet und erzähl mal, wie du das so machst, was da mit dir passiert. Ich glaube, das hat so viel Potenzial. Und meistens, oder bis jetzt in den meisten Predigten, die ich über geistliche Gaben gehört habe, ist es geht darum, wende sie an, das, was du bekommst, wende sie an. Und ich glaube, das geht wie noch einen Schritt weiter. Hey, wende sie an und nimm noch andere mit. Wo du vielleicht merkst, die sind irgendwie in die gleiche Richtung unterwegs, haben vielleicht die gleiche oder ähnliche Gaben. Und ich möchte euch zum Schluss einfach drei kurze Storys erzählen, wie das in meinem Leben so war, von drei Leuten, die mich befähigt haben, die sich in mich investiert haben. Der erste ist der Raphael Mohr. Der hat bei der Kirche, wo ich sozusagen aufgewachsen bin, hat er so eine Unihockey-Mannschaft aufgezogen. Das war 1994 und ich war seit ganz Anfang dabei, wo Goalie noch Schläger hatten, falls ich das etwas sage. Das war also wirklich back in the days, oder? Heute haben sie keinen Schläger mehr. Auf jeden Fall. Yeah. Der hat dort einfach ein paar Junge gesammelt und oder 1994 bin ich 8 gewesen, oder? Und hier. Und wir waren einfach ein wilder Haufen von durchgeknallten Jungs und Mädchen, die dann dort miteinander Unihockey gespielt haben. Oder es hat nach Unihockey ausgesehen, manchmal. Und dann sind wir gewachsen. Und er hat einfach den wilden Haufen geleitet. Und dann bin ich, dann bin ich 15 gewesen. Und da immer noch relativ viel Flaus im Kopf gehabt. Und dann kam er und hat gesagt, du, ich will, dass du jetzt die 8- bis 10-Jährigen trainierst. Ich habe so gedacht, krass, oder? Ich dachte, das ist irgendwie noch eine Ehre, oder? Dann ist er mehrmals mitgekommen in das Training und die 8 bis 10-Jährigen, die ich bin durchgetragen, oder? Die haben nie gemacht, was ich wollte. Die waren genauso wie ich als 8-Jährige, oder? Die sind einfach im Raum rumgesäckelt und ich kann tun, machen, was ich will. Aber er hat einfach gesagt, ich sehe dir Leiterpotenzial, tu das, mach das. Und er war dabei gewesen, oder? Und nachher habe ich dann älter übernommen, als ich ein bisschen älter geworden bin. Und dort haben wir einen Typ gehabt. Der hat mich wirklich an den Rand vom Zusammenbruch gebracht. Der war so ein kleiner Italiener gewesen und so ein Nervensäge, das glaubst du gar nicht. Ja, da sind wir mal an einem Turnier gewesen, im Bahnhof in Olten. Und dann sagt er so, hey, schau mal, da ist ein SOS-Knopf. Und ich so, hey, ich warne dich, wenn du den drückst, oder? Und nachher piep. Und ich so, dann bin ich gerade zu dem Apparat, oder? Und nachher eine Stimme raus, was ist da los? Ich habe gesagt, ja, mein Name ist Steffen Fisch, ein Unihockey-Mannschaft, und einer von meinen Spielern hat den Knopf drückt. Geht's euch eigentlich noch? Piep, 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 oder? Und dann hat er mich da zusammengeschissen, als gäbe es kein Mohn. Und ich habe dann müssen für ihn sozusagen Kopf haben, genau. Und einfach in jeder so Situationen, vor allem mit dem, die mich brutal herausgefordert haben, oder? Und der Raphael Mohr war einfach immer irgendwie dabei gewesen. Also in vielen Trainings war er nachher nicht mehr dabei gewesen, aber da haben wir immer wieder Treffen gehabt, wo er gefragt hat, wie geht's und wie läuft es mit dem Jungen, oder? Und das habe ich wieder ein bisschen erzählt. Und dann ist der Moment gekommen, da bin ich 17 gewesen. Dann haben wir ein Meeting gehabt, mein Bruder war noch dabei gewesen und noch eine andere junge Frau, die dann wir das dritte geleitet haben. Er 19, sie 18, ich 17. Und dann hat er gesagt, ich gehe. Und wir haben dort 5 Mannschaften gehabt, mit eben von 8 bis 16 Jahren. Und er hat gesagt, ihr leitet das weiter. Und wir sind so, boah, wie vor dem Lehrer gestanden, das können wir doch nicht. Nein, wir brauchen dich, oder? Du bist doch der Leiter schon seit, wie viel ist das? Vielleicht seit 8 Jahren, oder? Ist er der Leiter gewesen? Und wir können doch nicht ohne ihn und so weiter. Er hat gesagt, ihr könnt das. Und dann haben wir das angefangen und haben das dritte so geleitet. Und ich muss wirklich sagen, jetzt aus der heutigen Erfahrung heraus, das sind so wertvolle Erfahrungen gewesen. Die paar Mal, wo er mir einfach ins kalte Wasser gerührt hat. Halt zuerst mit den 8-Jährigen und nachher der, wo er die ganze Mannschaft uns übergeht. Das war der Raphael Mohr gewesen. Ich habe so viel gelernt dort im Unihockey mit diesen Jungen. Und der zweite war der Thomas Herri. Der war Der war Pastor in dieser Gemeinde, wo ich dort aufgewachsen bin. Und in dieser Gemeinde hatte es etwa 300 Leute. Und dann hat er einfach ein paar Mal ein E-Mail geschrieben. Dort bin ich etwa, ich glaube, 18 gewesen. Ich weiß es nicht ganz, ich habe es nicht mehr herausgefunden. Und er hat einfach 8 bis 10 junge Leute eingeladen, zwischen 16 und 20, einfach mit ihm ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich dachte, okay, ja, cool, oder? Spannend. Und nachher war der erste Abend gewesen. Young Leaders hat das geheißen, oder? Da hat er gesagt, schau, was ich mit euch machen will, ist, ich gebe euch einfach das weiter, was ich selber gelernt habe, über die vergangenen Jahre. So, okay, ja. Schön, oder? Dann hat er angefangen, oder, von Enttäuschungen, Niederlagen, Sieg, Freude, Trauer und so weiter. Und auch dort, ich habe so viel gelernt durch ihn, weil er sich einfach in uns investiert hat. Also wir reden immer von investieren, sich in andere investieren. Was heisst investieren? Im Geldbereich heisst das, du gibst Geld in etwas rein und nicht einfach, dass es weg ist. Sondern das Geld schafft weiter, oder vermehrt sich. Im besten Fall. Genau. Und wenn wir sagen, wir investieren uns in andere Menschen, ich glaube, dann ist es mega stark, dass wir einfach das, was wir bekommen haben, anderen weitergeben. Und die dritte Person ist der Glim Joel. Ein paar von euch kennen meine Geschichte mit ihm. Ich bin dort, das war 2006 gewesen, das heisst vor 11 Jahren, 19 gewesen, 20 gewesen. Und bin jetzt das erste Mal zu ihm gekommen. Ich hatte meine Gige dabei und ein paar Raps, die ich geschrieben habe. Und ich habe einfach gewusst, der hat irgendwie eine Rap-Schule und der interessiert sich sicher nicht für mich. Aber ich gehe jetzt gleich mal ihm einfach eins vorrappen. Oder? Dann hat er gesagt, ja, spiel mal etwas auf der Gige, habe etwas gespielt. Dann hat er gesagt, ja, rap mal eins, dann habe ich eins gerappt. Dann hat er gesagt, wir nehmen die CD auf. Ich so, okay, also es war vielleicht am zweiten oder dritten Treffen, wo er das gesagt hat. Ich dachte, du kennst mich ja gar nicht. Ich bin sicher gerade schlecht, oder? Also ich habe nicht viel gehalten auf meine Rap-Künste. Und der hat einfach gesagt, wir nehmen eine CD auf miteinander. Dann haben wir eine CD aufgenommen. Und was er gemacht hat, er hat dann zumal mega viele Konzerte gehabt. Also die ganze Deutschschweiz eigentlich sind wir unterwegs gewesen. Und er hat mich immer mitgenommen. Und auch wenn meine ersten Songs sind wirklich jetzt nicht die besten gewesen, oder? Aber er hat mich immer mitgenommen und hat mir immer die Möglichkeit gegeben, um meine Songs auch noch präsentieren. Und dann haben wir nachher so Auswertungs-Meetings gemacht, wo er nachher mir Feedback gegeben hat und so. Die ihn kennen, denken vielleicht, das passt gar nicht zu ihm, aber wir haben das gemacht. Tatsächlich. Und ich bin wirklich mega dankbar, weil er sich auch mega in mich investiert hat. Und ich habe dann gerade das Theologiestudium angefangen. Und er hat dann gesagt, hey, du einfach einmal im Monat predigen. Und ich habe letztens wieder mal die erste Predigt gelesen, die ich dort gehalten habe. Ich würde nicht sagen, ich war ein Irrlehrer, aber es ist wirklich einfach schlecht gewesen. Also Gott wirkt auch durch die schlechten Predigten, das ist schön. Nein, es ist wirklich einfach nicht gut gewesen, oder? Und ich finde das so... Ich habe es so stark gefunden von ihm, wenn er einfach mehr Raum gegeben hat, um hier Erfahrungen zu sammeln. Und dann hat er die eine Situation, mag ich mich sehr gut erinnern, sind wir im Gottesdienst gehockt und wir haben irgendeine Künstlerin eingeladen. Und die hat dann etwas präsentiert, so obszön, ich konnte gar nicht zuschauen, oder? Und dann hat er, ich bin wirklich... Hinter dran die Leute, oder wir in der ersten Reihe. Wir haben immer so Jungs und Mädels eingeladen, die irgendetwas haben können performen, Tanz oder Rap oder so. Das war noch im Merkerareal, ganz früher. Hey, und ich habe mich so geschämt. Oder ich habe nachher zum Glim gesagt, we need to stop this. We need to take her. Also wir müssen sie ab der Bühne nehmen. Oder? Das geht nicht mit Musik abstellen. Und er hat gesagt, schau, wir haben sie eingeladen, das ist unser Fehler. Sie kann nichts dafür, oder? Wir haben das nicht angeschaut, was sie von ihm vornherein angeschaut, was sie macht, oder? Das ist unser Fehler, wir müssen dazu stehen und so. Und einfach, das ist nur eine kleine Szene, wo ich gemerkt habe, er hat zugelassen, dass ich Fehler gemacht habe. Also ich bin dort für den Gottesdienst verantwortlich gewesen, oder? Dass ich Fehler gemacht habe, aus denen gelernt habe. Und ich bin ihm wirklich mega dankbar für diese Erfahrungen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, es wird sicher nächsten Sonntag auch noch ein bisschen um das gehen, zu überlegen, wer sind die Leute in eurem Leben gewesen, die euch befähigt haben, die euch ermutigt haben, die euch Raum gegeben haben, um Erfahrungen zu machen, um Sachen auszuprobieren, die Sachen euch weitergeben, die sie gelernt haben. Wer sind die Leute in eurem Leben? Und auch noch, für wer sind ihr solche Leute? Oder für wer denkt ihr, könntet ihr solche Leute vielleicht mal sein? So viel zu dem. Und dann ganz am Schluss, was macht Jesus am Schluss, bevor er wieder in den Himmel rauffährt? Er sagt, ich schicke euch. Er gibt seine Mission ihnen weiter. Und weißt du, was heisst, zwei Verse vorher? Sie sagen, dort herkommen zu einem Berg. Und sie sind vor ihm niedergefallen und haben ihn angebetet. Einige aber zweifelten. Stell dir das mal vor. Gott, der Schöpfer vom Universum, kommt auf die Welt, hat eine Mission mit dieser Welt, ist gekommen, um die Menschen zu retten. Und geht nachher wieder und vertraut seine Mission 11 Leute an. Einer ist schon ausgeschieden, oder? 11 Leute an und von diesen 11 zweifelt noch ein paar. Aber er geht ruhig und gewissens in den Himmel. Und weiss, das Entscheidende ist mein Geist, den ich ihnen schicke. Nicht, dass sie sicher sind oder dass sie alles auswendig wissen oder dass sie es können. Sondern ich befähige sie, um die Mission, die ich ihnen gebe, zu tun. Um das zu leben. Und das will ich einfach als Ermutigung für uns nehmen. Es geht in dem Sinn nicht darum, dass wir, was wir alles können und was wir als Vergabe haben, sondern es geht darum, dass wir befähigt sind von Gott, dass sein Geist in uns lebt, dass wir so viel bekommen haben und wir können weitergehen. Amen. Wir beten jetzt noch zusammen und nachher singen wir noch ein Lied miteinander. Ich lasse am Anfang kurz Zeit, einfach, dass du kannst auch deine eigenen Worte Gott gegenüber formulieren oder darüber nachdenken und bete dann nachher mal. Danke, Vater, du Schöpfer vom ganzen Universum. Ich staune mega über dich, wie du dich so klein gemacht hast, dich auf unser Niveau begeben hast. Und ich staune darüber, dass du deine Mission, dein Lebenswerk einfach diesen 11 zum Teil zweifelnden Jüngern übergeben hast. Und ich staune darüber, wie sich das weiter multipliziert hat und weiter verbreitet hat. Ach, durch das, dass du durch sie gewirkt hast. Und in dem Sinn vertrauen wir auf dich, dass du uns befähigt hast und weiterhin befähigst. Das zu tun, was du uns auftragst, die Liebe zu leben, die du uns schenkst. Und ich bete, dass du jedem und jeder Einzelnen zeigst, was für uns dran ist. Dass wir im Verlauf von dieser nächsten Woche immer wieder können Erkenntnisse haben, wer die Leute waren, die in uns sich investiert haben und wer die Leute sind, die wir befähigen können, die wir das weitergeben können, was du uns geschenkt hast. Wer wir mit auf den Weg nehmen können. Und ich bete, dass Leute, die unter Minderwert leiden, die denken, ich kann doch nichts und ich bin nicht beschenkt und begnadigt und befähigt, dass du ihnen begegnest in deiner Gnade und dass du ihnen aufzeigst, was du ihnen gewaltiges geschenkt hast, Herr. Und ich bete für die, die zu hoch von sich denken, dass du sie vom höheren Ross abnimmst und ihnen Demut schenkst. Und Herr, ich bete für uns alle, dass wir einander ergänzen können, dass das Haus gebaut werden kann, dass wir alle das reingeben, was du uns geschenkt hast. Und dir soll alle Ehre gehören dafür. Im Namen von Jesus Christus beten wir. Amen.